Yo, was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Made in Germany mit BA Sports und FNAZZY.
Sorry, kein Bock auf deine Story. Sorry, kein Bock auf deine Story. Sorry, kein Bock auf deine Story. Geht zu einer Parkuhr, kostet 2 Mark nur. Woher du kommst und wer du bist, ist mir sowas von egal, auch wenn G gefährlich ist. Kennst du das?
Oder klar, oder Deep Lame und Eisfeld.
Geiler Song. Kennst du das Video davon?
Klar, Bruder.
Das Video sieht aus wie so ein richtiges Maximum-New York-Video, ne?
So ein DMX-Video, ne?
Heute, wenn einer dieses Video rausbringen würde, wir würden sagen, Wallah, der hat für 200.000 Video gedreht.
Bruder, ich würde mich nicht wundern, wenn das damals nicht sogar auch ordentlich Schleifen gekostet hat und die damals alle in irgendwelche Bandübernahmeverträge reingerannt sind, wo die dann diese Videos quer verrechnet bekommen haben und dann Abrechnung so in den nächsten 4 Leben keinen Cent
zu damals sehen. Waren Videos sowieso geisteskrank teuer. Ich kann mich noch daran erinnern, wo Manuel diesen Deal bei Deluxe Records unterschrieben hat und dann mit dieser Videoproduktionsfirma von Snagger. Snagger hatte doch früher eine Videoproduktionsfirma.
Ja, aber ich glaube, die haben das teilweise outgesourced. Das hat irgend so ein älterer Legendentyp so gedreht und dann haben die mir gedacht, ey, nur, dass er hier ist und das dreht und so kostet so 20, 30 Mille.
ja, genau.
Also nur, dass er das dreht, dass
da
er
da wurden dann diese Preise aufgerufen. Das war für uns so, wallah, hier werden Tunnel abgesperrt und Straßen zugemacht.
Der war so ein Star, so. Der ist so gelaufen, dieser Regisseur, als ob so ein Star wäre. So. Der hat du kein Gesicht gegeben. Wir waren Hunde für den.
Krass.
Man musste Ehrfurcht vor ihm haben. Aber ich schwöre dir dazu, ne? Ich war ja auch bei diesem Dreh, ne?
Und da, bei Robot.
Ja.
Ja, beim Snagger Pillard.
Genau. Ja. Und dann, die haben ja schon so aufgefallen für die damalige Verhältnisse. Was hatten wir denn alle? Wir hatten gar nichts, so, ne?
Ja.
Und 2, 3 Jahre später, ein Jahr später, oder ich glaube, im selben Jahr noch habe ich auch mein erstes Video gedreht. Da kam auch so ein Typ mit so einer riesigen Kamera, die der so auf der Schulter hin und her getragen hat. Ne? Und 1, 2 Jahre später schon, ich weiß gar nicht, ich glaube schon zu Omerta oder ich weiß es nicht mehr, Digga. Da haben die echt angefangen, mit diesen Sony 3D-Reflexkameras zu drehen oder 5D. Ich weiß es nicht mehr. Und die ersten, die mir das gezeigt haben, damals haben wir noch mit 16 Bars Videos gedreht. Die haben Sehnsucht nach mehr für mich gedreht.
Du hast so gesagt, was wollt ihr mich verarschen oder was?
Was ist das? Wie kommst du hier hin, du Schwein? Meine Freunde sind alle hier. Warum kommst du mit so einer Fotokamera hin? Er so, guck mal da durch. Bruder, er macht das an, das Ding, und zeigt mir so, ich sag, was ist das denn, Digga? Es war geisteskrank, sowas habe ich noch nie an dem Tag wusste ich, jetzt bin ich ein Star.
Bruder, Videos, ne? Videos, das ist so das von allen Sachen, von allen Komponenten, die es gibt im Rap. Es gibt Live-Auftritte, es gibt Studioprozess, es gibt Video und es gibt Interviews.
Ja.
Und Videos ist so das Abartigste von allem. Es gibt nichts, was belastender ist als Videos, aber ich kann mich noch dran erinnern, kurz vor unserem ersten Videodreh, Casey Rebel und ich, SAW, noch vor unserem SAW-Album, für dieses Mixtape, was wir damals da über Crazy Records gedroppt haben, 2006, da haben wir, glaube ich, unser erstes Musikvideo gedreht. Bruder, ich kann mich doch dran erinnern, wie ich so eine Nacht vorher nicht schlafen konnte. Das war so richtiges Morgen.
Jetzt geht's los.
Morgen wird Video gedreht, ja, nee. Ja, jetzt, Bruder, ich gehe zu Produktion, wo du dir denkst, Alter, was gebe ich hier an Geld aus? Und ich bin so richtig, boah, gar keinen Bock, Mann, lass uns das hier schnell durchziehen. Ich will einfach nur nach Hause, Alter. Es ist wirklich crazy. Und in was für Situation ich schon gewesen bin. Ich kann mich noch erinnern, Hütte im Wald mit Kianusch. Minus 22 Grad irgendwo in der fucking Slowakei auf einem Eisberg. Bei Gott, wallah. Und ich musste die ganze Zeit vor diesem Schneeberg performen. Und es gab so einen Raum, in dem wir uns warm halten konnten.
Ja.
Und zwischen jeder Aufnahme bin ich in diesen Raum gegangen. Und wieder raus. Und bis ich fertig war mit dem Take, hatte ich schon Eiszapfen an Ohren und an Nase. Bruder, ich habe schon Sachen erlebt, wirklich. Die kannst du nicht... Ich habe Streit mit dem Mond, Crossover. Ja. Minus sechs, sieben Grad in so einem abgeranzten Ding in Berlin-Marzahn, was so verlassen ist, wo es keine Heizungen gibt. Unterhemdzähne. So, ich bin so nachts vorm Fenster. Drohne fliegt so aus dem Ding raus. Ich so, Bruder, ich küsse dein Herz.
Ja, was mache ich hier?
Was zum Teufel mache ich hier? Wofür habe ich Schule beendet, Alter? Dass ich jetzt hier sitze um fucking 24 Uhr bei minus 6 Grad in einem Unterhemd, nicht beheizt. Ich küsse euer Herz, ja, aber sorry an alle, die sich davon jetzt provoziert fühlen. Ich weiß, das sind alles Luxusprobleme, aber auch die Arbeit eines Rappers kann hier und da wirklich, das kann echt nervig sein,
Alter. Bro, wir kommen nach Brasilien, ne? Das war so ein Dreh, da war Terrorbars-Dreh.
Ja.
Und Peter Pan 2 und so. Wir kommen nach Brasilien. Ich denke so, geil, weil ich genau diese Filme, die du kennst, auch schon durchgespielt hatte, mit kaltem Video drin. Ich so, geil, nur warmes Wetter. Es wird so geil, es wird so Spaß machen drehen. Bruder, wir drehen, es ist super schön warm. Aber auch nicht so, dass du sagst, ich sterbe. Ich konnte sogar so ein paar Szenen mit Pulli drehen. Und wir waren einen Tag gelandet und am nächsten Tag haben wir angefangen zu drehen. Auf einmal, ich merke so, Bruder, irgendwie so, ich krieg so leichte Kopfschmerzen. Ich so, boah, sitze ich zu lange in der Sonne? Bruder, immer merke ich so, ich krieg so Körperschmerzen, so, ne? Immer merke ich, mein Magen dreht sich um, ne? Ich mir wird kotzübel, ne? Digga, mir fällt's wie Schuppen vor den Augen, ne? Ich habe am Tag davor, als wir gelandet sind, weil ich hungrig war, haben wir Taschen ins Hotel gebracht, sind wir essen gegangen in Brasilien. Ich habe ein halbes Hähnchen gegessen mit Reis. Und ich habe genau das gemacht, wovor die immer waren. Der hat mir eine Pepsi hingestellt und hat mich gefragt, willst du mit oder ohne Eiswürfel? Ich habe gesagt, gib mal Eiswürfel. Bruder, und die, und die machen das da aus dem... Oh. Bruder, das hat mich so weggeschossen. Ich musste ins Krankenhaus mit Infusion. Ich habe alles vollgeschissen, Bruder. Ich schwöre dir. Und dann kommt so eine richtig geile Krankenschwester, so wie du dir im Film vorstellst. Weil in Brasilien ist das so, du kannst nur zu diesen Privatkliniken gehen. Ne? Du kannst nicht in ein normales Krankenhaus. Da stehen so Leute so bis nach...
Ja, ich verstehe.
Schlange, und du musst dann so 500 Euro erstmal bezahlen, dass sich einer behandelt. Bruder, da kommt so ein Model runter. Die ist einfach meine Ärztin. Ich gucke die so an. Ich so, ich kann dir doch jetzt nicht sagen, dass ich Durchfall habe. Die so, was haben Sie mit Symptomen? Auf Englisch. Ich so, Kopfschmerzen. I got pain in my ass. Die so, what else? Ich wollte alles sagen. Ich hab sogar
pain in my ass.
Ich so, die lacht so. Die so, stomach problems. Yes, I'm sorry. Ich so, ja, ich scheiß mir in die Hose. Sorry. Ich wollte, ich hab gar nicht,
wie
peinlich das war.
Scheiße. Meine Fresse. Ja, Bruder, es gibt wirklich Videodreh, gibt's Stories. Wenn ich jetzt da richtig in die Trickkiste reingreifen würde, würde ich dir auch noch die ein oder andere Geschichte auspacken können. Aber es fällt mir jetzt nicht auf Anhieb ein, Alter. Videodrehs sind wirklich...
Absurd, Bruder, absurd. Ja. In Kälte drehen, Bruder, dann ins Auto setzen, damit so ein bisschen warm wird. Abturn, Alter.
Ja, ja, voll. Digga, bevor wir unsere Episoden drehen, mache ich mir ja immer so ein paar Minuten drüber Gedanken, welchen Song ich hier einstimmen könnte, ja, zum Intro.
Ja.
Und da ist mir bei der heutigen Überlegung eingefallen, dass es noch eine Hülle und Fülle an Xavier Naidoo-Songs gibt, die ich noch nie zum Besten gegeben habe hier im Podcast. Und ich möchte jetzt nicht neue Gesangsskills hier auspacken mitten im Podcast. Die Leute können sich nur darauf vorbereiten, dass ich jetzt noch den einen oder anderen deutschen Feinschmecker habe, den man hier zum Besten geben könnte. Aber da kam mir die Idee, wir haben, glaube ich, noch nie... Haben wir schon mal über Xavier Naidoo gesprochen hier in diesem Podcast?
Ich glaube, wir haben den mal so angeschnitten, ein bisschen...
Weil ich sag dir ganz ehrlich, abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass er mit Nicht von dieser Welt das beste deutschsprachige Musikalbum gedroppt hat, das es je gegeben hat, ist mir mal aufgefallen, also wir wissen ja, der ist so ein bisschen verbrannt, bisschen ist gut, also ist, der ist der Anführer des Cancel Trains, beziehungsweise alle, die auf den Cancel Train geworfen werden, der ist so der Dings, der Waggonführer. Und mir ist jetzt aber mal eingefallen, durch Oliver Pocher, der den letztens auf eine Bühne geholt hat, und links und rechts gibt's ja auch noch die ein oder andere Person, die anbandelt mit ihm. Oder der ist so richtig verbrannt, ne? Der ist nicht nur so verbrannt, dass für ihn nicht mehr die Tür aufgeht. Der ist so verbrannt, dass wenn du nur mit ihm was zu tun hast, auch für dich die Tür zugeht. Und da wollte ich dich fragen, ist das nicht ein bisschen, also wie siehst du das? Findest du, dass es angemessen ist, wie krass der diskreditiert wurde? Ist ja klar, also wenn du gewisse Äußerungen tust, kann es sein, dass du deine wohlverdiente und hart erarbeitete Karriere vor die Wand fährst und dass du mit gewissen Konsequenzen leben musst, ist vielleicht auch in gewissermaßen legitim. Er hat auch wilden Scheiß gesagt, aber warum ist er so der Aushängeschild des Bösen jetzt so geworden? Und bist du der Meinung, dass wenn ein, sag ich mal, ich will jetzt hier nicht die Rassismuskarte spielen, ne? Aber... Er ist auch, ich weiß gar nicht, was seine Herkunft ist, aber er ist schwarz, oder? Also er ist auf jeden Fall ein farbiger Dude, also könnte so durchgehen. Wenn jetzt, sage ich mal, Xavier Naidoo, genau derselbe Typ mit der genau selben Mucke, keine Ahnung, Hans-Peter Jürgen heißen würde und in dieses Fettnäppchen getreten wäre, meinst du, es würde gerade so ekelhaft für ihn verlaufen? Oder denkst du, dass es dem deutschen Feuilleton und dem Mainstream auch irgendwie gelegen kommt, dass der Typ, der irgendwie das Aushängeschild für deutsche Musik war, aber nicht so deutsch aussieht, unter die Räder gerät?
Ich glaube, so ehrlich gesagt, also erstmal finde ich das nicht cool, wie der gecancelt worden ist. Ne? Das ist schon so ein bisschen fragwürdig, so warum man ihn jetzt so zu... wie die Sau durchs Dorf treibt und sagt, da ist er, der Bösewicht.
Yeah.
Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass er noch schon oftmals davor mit einem blauen Auge in Anführungsstrichen davon gekommen ist, weil er eben nicht dieser Prototyp Deutsche ist. Ich glaube, wenn du als Prototyp Deutscher diese Karte spielst, also diese Äußerung triffst, dann kriegst du noch viel schneller eine Kelle, viel schneller. Weil bei Kanaken können die noch nicht ganz hingehen und sagen, das ist ein Zieh, kennst du diese Sprache von denen? Diese Zieh-weißen Männer, ich weiß gar nicht, was das richtig bedeutet, aber weißer Ziehmann, der so alter weißer Ziehmann. Da können die bei ihm diese Karte gar nicht spielen oder bei dir oder bei mir, da sind die, glaube ich, nochmal so anders argumentativ unterwegs. Aber wenn es dann irgendwann wie bei Xavier anfängt, oder man muss ja auch die Wahrheit sagen können, ne? Auch wenn er für mich ein geisteskranker Künstler ist, und auch extrem viel erreicht hat, was ich wahrscheinlich mit meiner Musik in dem deutschen Markt nicht mehr erreichen werde in diesem Leben, muss man dazu sagen dürfen, dass der teilweise schon fragwürdige Aussagen getroffen hat. Und ich rede gar nicht davon, wo der gesagt hat, ey, ich bin ein Impfgegner oder sonstiges, das ist alles tolerierbar und kann man auch so sagen, wenn man möchte. Aber der hat dann auch schon so hinter so Äußerungen hier mit Donachrom und wie heißt,
Adrenochrom.
Bruder, und da bin ich einfach vielleicht auch nicht, ich weiß jetzt schon, dass mindestens 50 Leute mir jetzt so eine Nachricht schicken werden.
Du hast keine Ahnung,
informier dich mal, du bist auch einer von denen. Aber Bruder, das fängt dann schon so an, so ein bisschen strange zu werden, weißt du, weil das basiert auf Aussagen von Leuten, und da muss man auch mal die Wahrheit zu sagen können, die damit viel Geld verdienen, ne? Diese ganzen, nicht ganzen. Es gibt, ich mag ja, ich bin auch so ein kleiner, manchmal mag ich schon die ein oder andere kleine
Conspiracy.
So ein bisschen, so eine kleine Verschwörungstheorie, nehme ich mal mit, so auf links, so, ne? Aber es gibt halt auch Typen, wo man ganz genau weiß, die verdienen einen riesen Schotter damit, diese Theorien zu verbreiten. Und natürlich macht es ja auch Spaß, solche Theorien zu verbreiten, wenn die Leute dir glauben und aus der Hand frechen.
Und du dann auch noch Geld damit verdienst. Dieses Mal haben wir als Werbepartner Ewi einfach am Start. Und jeder, der einen Umzug hinter sich hat, kennt das Thema Stromvertrag. Macht aber schon Sinn, aktiv einen günstigen Stromanbieter auszuchecken, um nach dem Umzug nicht in der Grundversorgung zu hängen und unnötig draufzuzahlen.
Auf jeden Fall. Alle, die schon mal umgezogen sind oder gerade im Umzugsstress stecken, wissen Bescheid. Energieverträge können echt hart nervig sein. Egal ob als Mieter oder als Vermieter, muss man sich den Stress nicht geben. Checkt daher mal Ewi einfach. Die machen es euch super easy, einen neuen Vertrag abzuschließen. Alles digital, ohne versteckte Kosten und ohne Stress mit einem taffen Vermieter wie mir.
Ja, auf jeden Fall. Also hier nochmal alles auf den Punkt, um eure Energieversorgung selber in die Hand zu nehmen. Auf ewieinfach.de vorbeischauen. Auswählen, ob monatlich, jährlich oder zweijährlich kündbar. Alles easy, einfach und digital über die App managen. Links findet ihr wie immer in den Shownotes. So startet ihr ohne Stress in euren neuen vier Wänden.
Beispielsweise, ich sage das von vornherein, ich mag ihn als Typen und ich mag auch teilweise seine Stories. Aber für mich ist das eher so Science Fiction, was der von sich gibt. Erik van Däniken. Kennst du ihn?
Ja, der war auch bei Keanu im Stream.
Bruder, dass er da sitzt, ne, das ist für die Bubble von, das ist unglaublich, ne, das ist eine richtige Legend, der Typ, ne, der
ist das hat, eine Bruder, Conspiracy-Ikone?
Bruder, der hat Bücher verkauft davon, da, kein deutscher Rapper kann neben ihm stehen. Kein deutscher Rapper kann neben ihm stehen. Bruder, er ist weltweit berühmt. Und dadurch, dass er halt solche Theorien aufgestellt hat, wie die Anunnakis und solche Sachen.
Okay.
Über die Pyramiden groß, unter anderem. Und Bruder, ich will ihm glauben. Kennst du so? Ich will ihm glauben. Ich will, dass er die Wahrheit eigentlich sagt. Und ich will, dass das stimmt, was er alles sagt. Aber manchmal ist das so, wo sind die handfesten Beweise? Und so. Und dann sagen jetzt wieder mindestens 50 Leute, die meine DMs deinen, du hast keine Ahnung, lies mal alle Bücher, da sind 1000 Beweise aufgezählt. Ja, für mich ist das okay. Ist okay. Ich will, dass er selber glauben, so. Aber es fällt mir auch teilweise schwer, ja, alles zu glauben, was die da von sich geben.
Ja.
Weil, Bruder, warst du dabei, als dieses Raumschiff da war? Nein, du warst auch nicht da. Du kannst mir auch keine Aufnahme davon zeigen.
Ja, Digga, ich verstehe das schon, aber es hat mich trotzdem interessiert, wie deine Meinung dazu ist, weil, ja, Digga, Xavier Naidoo ist irgendwie auch
Hip-Hop.
Für uns aus der Hip-Hop-Bubble betrachtet immer ein Voll. Hero gewesen, der hat auch immer der Hip-Hop-Culture den Respekt gegeben, Voll. Hat damals schon Songs gemacht mit Azad, mit Curse, mit Savage, mit J-Love zu seinen Zeiten und so, ne? Der hat immer der Hip-Hop-Szene auf jeden Fall Gesicht gegeben, sag ich mal. Und das war auch immer so ein Wunschfeature, was man im Kopf hätte. Ne? Und ich würde mich jetzt fragen, ich frage mich jetzt wirklich, wenn er jetzt heute kommen würde und sagen würde, ich habe Bock auf deine Nummern eine Hook zu machen, Bruder, ich brauche nicht zu heucheln. Der Künstler in mir würde es sofort machen wollen. Es gibt für mich keinen einzigen Grund, es nicht zu machen. Aber ich hätte wahrscheinlich Angst vor den Konsequenzen, Alter.
Soll ich dir die Wahrheit sagen? Ja. Ich würde es an deiner Stelle machen.
Ja?
Ja. Wenn es zu dieser Situation kommt, dass du die Möglichkeit bekommst, mit Xavier Naidoo ein Lied zu machen. Also wenn du mich jetzt gerade fragst, so aus dem jetzigen, warum sollte ich das nicht tun? Warum? Weil der eine andere Meinung vertritt. Weil, weißt du, was ich meine? So, und dass ich davor Angst haben muss, dass ich deswegen gecancelt werde, weil ich mit jemandem Musik mache, der andere Meinungen hat oder eine andere Sicht auf die Dinge oder auch teilweise, ja, verschwurbelte Ideen. Und jetzt können natürlich Leute sagen, ja, er verbreitet aber auch rechtsextremes Gedankengut und so. Ich weiß, so intensiv habe ich mich dann damit nicht befasst, aber ich glaube, solche Vorwürfe standen auch mal gegen ihn in den Raum.
Ja, er hat da irgend so einen Part gedroppt, wenn der Nachbar, den irgendwas, der, was weiß ich, irgendein Scheiß, der auf jeden Fall rechts einzuordnen ist, was ich auch sowieso überhaupt nicht zusammenbekommen habe, weil er war damals der Leadsänger von Brothers Keepers, wo wirklich in der Hook mit Gewalt gedroht wurde. Das ist sowas wie eine letzte Warnung. Unser Rückschlag ist längst in Planung. Und ich sage K, sage Z, sage Nazis rein und so. Wie kann so ein Typ innerhalb von 20 Jahren auf einmal Repräsentant der Gegenseite sein? Da muss ja irgendwas schiefgelaufen sein. Oder ist es einfach aus dem Kontext gezogen und wird nicht richtig interpretiert, was er da genau meint? Oder aber ich möchte jetzt auch kein Bullshit reden. Oder er hat die Seiten gewechselt.
Oder
kann
er
auch
hat
sein.
Einfach viel Drugs genommen. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, auch ihm als Legende gegenüber und hat ein bisschen den Verstand verloren einfach. Ist ja auch nicht schlimm, Bruder, wenn man einfach viel, den ganzen Tag lang hartes Zeug bufft oder andere Sachen konsumiert, dann kann man auch schon mal kurz aus der Spur geraten. Das ist einfach die Wahrheit, Bruder. So, wenn du dann in der Öffentlichkeit stehst und auch noch so Zugang zu deinen Kanälen hast und dann vielleicht in einem falschen Moment, in einem schwachen Moment, in einem schlechten Moment, den du hattest, Äußerungen triffst, dann wollen die Leute dich daran festnageln. Die wollen dich ans Kreuz nageln.
Aber jetzt
ist
der Punkt, und deswegen habe ich vorhin diesen Vergleich, Vergleich in den Raum geworfen. Klar, du hast es sofort auf den Punkt genäht. Wenn es ein richtig Bio-Deutscher an der Stelle so geäußert hätte, wäre ihm das wahrscheinlich auf die eine oder andere Art und Weise noch mehr um die Ohren geflogen. Aber da gibt's auch jetzt ein anderes Thema, das ist letztens bei mir auf TikTok aufgeploppt. Ist überhaupt nichts Aktuelles, aber ich habe mich noch nie mit denen auseinandergesetzt. Und wo wir jetzt gerade über Personen des öffentlichen Lebens in dieser Range ungefähr sprechen, würde ich dich mal gerne fragen, ob du den schon mal auf dem Schirm hast. Hast du dich mal mit diesem Kevin Russell von den bösen Onkels auseinandergesetzt?
Ja.
Was ist das für ein Typ, Alter? Ich habe ein Interview auf TikTok gesehen, das schon alt ist. Bruder, die saßen einfach in einer deutschen Talkshow und haben ganz klar rechte Parolen und gegen Kanaken und so. Und dann fand ich das so weird, dass ich mich dann das erste Mal so mit dem Typen beschäftigt habe. Und dann habe ich mir mal so seine Legacy reingezogen, was der teilweise gemacht hat. Der hat ja irgendwie irgendeinen so Typen auch zum Krüppel gefahren.
Zwei, ne? Ja, auf und, Koks und auf...
Ja, und saß im Gefängnis und keine Ahnung. Aber wenn die heute Konzerte spielen, ist, glaube ich, immer noch...
Packed. Stadion.
Tot, alles voll.
Server bricht zusammen, wenn die Tickets verkaufen.
Ja, okay, warum funktioniert das bei ihm noch?
Das war, ist ein bisschen andere Geschichte, Bruder. Die Onkels damals... Die hatten so einen Downgrade eine kurze Zeit und dann ist, haben die sich auch getrennt von ihm. Die haben sich von ihm distanziert, als der so abgedreht ist auf Koks und Leute verunglückt sind durch ihn und so. Haben die sich auch von ihm distanziert. Wie ernst gemeint das war, weiß ich nicht, das weiß nur Gott so, aber die haben sich auf jeden Fall in der Öffentlichkeit von ihm distanziert. Und dann hat er eine Therapie gemacht etc., kam wieder auf die Beine und ist jetzt wieder da. Und anscheinend haben das etliche Fans von ihm ihn auch dann verziehen? Oder ist es für die abgegolten damit, dass er dann auch eine Therapie gemacht hat?
Aber sind die Mainstream-mäßig tot und das läuft nur über ihre eigene Fanbase?
Die haben noch nie den Mainstream gebraucht. Das ist ja das Geile bei denen, muss man leider Gottes sagen.
Ja.
Was heißt leider Gottes? Ich bin da völlig wertefrei bei der Sache,
ja.
bei dieser Band. Die haben den Mainstream nie gebraucht. Die haben im Gegenteil, die haben es klug gemacht. Als der Mainstream sich mal irgendwann auf die eingeschossen hat, haben die das genau zu ihrem Motto gemacht, so wir gegen die, so scheiß auf euch, so keine Amnesie für MTV und so hatten die, solche Songs. Und damit haben die natürlich damals auch natürlich einen Nerv der Zeit getroffen. So, die waren quasi die Anti-Stars, die Anti-Helden. Im deutschen Rock-Bereich oder was auch immer, dass ich vielleicht jetzt nichts Falsches sagen, sind die schon mit vielen anderen, mit ein paar anderen Bands zusammen in Deutschland für deutsche Verhältnisse die Speerspitze. Digga, die machen an einem Tag, glaube ich, zwei oder also ein Stadion machen die 3-4 Mal hintereinander voll. Also das ist schon was anderes.
Das sieht einfach aus wie sonst die Soziopath. Ja. Der ist auf jeden Fall...
Die haben das auch damals so... Die haben damit viel gespielt, Bruder, mit diesen rechtsextremen Mitteln. Ne? Guck mal, damals haben die so dieses Türke, was hast du getan? Ich glaube, das kam von denen, ne? Ich weiß es nicht mehr so, ne? Aber die hatten auf jeden Fall so richtig... Und dann haben die den irgendwann gefragt, ey, wie kamt ihr zu diesen Aussagen? Ihr seid doch eine Band. Und der hat gesagt, das war so in den 80er, 90ern, so um den Dreh muss dieses Lied gewesen sein. Und das waren dann noch junge Burschen. Und die haben gesagt, ja, Digga, wir sind im Studio gewesen und das ist so ein bisschen diese Gangzeit gewesen, wo junge Menschen in Deutschland...
Dieses Interview habe ich, glaube ich, gesehen. Wir mussten uns oft mit den Fetzen und so.
Und dann habe ich gedacht, so habe ich einfach so einen Rachesong gegen die geschrieben. So, ne? Ich habe mir dabei jetzt nichts Politisches gedacht. Er sagt so, wir sind politisch völlig weg von diesem ganzen Links-Rechts-Denken. Wir sind, was wir sind, so, ne? Und das kann man dem abnehmen. Das kann man denen abnehmen. So sagen, ey, weißt du, ich hatte einen Hass an dem Tag so... Ich habe da so vielleicht einen jungen Kopf nicht drüber nachgedacht, was auch scheiße ist trotzdem, aber man könnte ihm das abnehmen. Aber ab danach und so haben die so mit so Sachen gespielt, pass auf, was die gemacht haben, um diese Base eigentlich gar nicht zu verlieren, sondern eigentlich noch mehr zu ködern. Die haben dann irgendwann mal, ich weiß nicht, ob es im Zuge dessen war, aber danach haben die irgendwann sich von Rechtsextremismus und so distanziert, weil dieser mediale Druck wurde so groß, dass man die verbieten wollte, also richtig so an die Wand fahren wollte. Und dann haben die sich davon distanziert. Und durften dann halt weitermachen. Und dann kam ein Album raus und da war auf Blindenschrift draufgeschrieben 1. Das Album hieß 1. Und weißt du, was 1 dann in Blindenschrift bedeutet? Es ist niemals Schluss. In Blindenschrift. Verstehst du? Die haben dann quasi diesen Leuten auch dieses Futter noch gegeben, damit die weiter dabei bleiben und sagen, eigentlich sind die, aber die sagen nur so. Aber später habe ich so gehört, haben die dann auch bei ihren Konzerten ganz explizit Leute mit Nazi-Symbolen oder mit so Steintormarken oder solchen Sachen haben die da nicht reingelassen.
Ehrlich,
ja, dann waren die Securities
so. Ja, ich glaube, der Typ hatte einfach auch ein bewegtes Leben. Ich habe mir dann wirklich so seine Biografie mal reingezogen, zwar nur so Wikipedia-mäßig, aber du kriegst da ja schon viele Infos. Und der Typ hat auch irgendwie, einer seiner besten Freunde ist in seinen Arm gestorben, in irgendeiner Kneipenschlägerei, wurde abgestochen und so. Und ja, das ist das halt, ne? Wenn die in diesem Leben stattgefunden haben und auch oft mit Kennex aneinander geraten sind und vielleicht sogar ein Freund innerhalb so einer Schlägerei von jemandem abgestochen wurde, der unserem Kulturkreis zuzurechnen ist, ne? Das sind dann so die Erlebnisse, die diesen Rassismus und diese Abneigung dann auch ernähren und fördern, so, ne?
Ja.
Ja, schwieriges Thema, da sind wir wieder. 8 Wochen back.
Aber jetzt
back.
Eine andere Frage. Aber wenn die so morgens sliden die in deine DMs, so Karen Russell sagt so, ey Bruder, ich habe deinen Part gehört, dein neues Video kam heute Abend raus. Was ist das für ein unglaublicher Part? Hast du Bock auf unser neues Album 1.16er zu droppen? Machst du?
Nein, niemals.
Machst du nicht?
Nein, ich kann mit dem...
Schreib mich an, ich mache ein Part für euch.
Ich kann mit dem Typen nichts anfangen, Alter. Also es ist schon so ein bisschen, da gibt's schon so leichte Berührungsängste, würde ich sagen. Aber cool, dass du das angeschnitten hast. Wir nehmen jetzt heute auf, am 28.11. Ich denke, diese Folge wird, ich weiß nicht, ob die morgen erscheint, übermorgen, erst am Sonntag. Ehrlich gesagt, müssen wir das gleich im Anschluss der Produktion einmal besprechen. Aber wenn die Folge erscheint, wird das Video zu meiner ersten Single Reality featuring Yakari gedroppt worden sein. Das heißt, ich kann jetzt de facto noch nicht über das Feedback sprechen, weil ich es erst heute Nacht oder morgen erleben werde, aber wenn diese Folge rausgekommen ist, wird es passiert sein. Und ja, es geht jetzt los. Es geht jetzt los. Der erste Song ist jetzt noch nicht am Album gekoppelt im Sinne von Vorverkaufsstart und Bekanntgabe des Titels und solche Sachen. Das hat auch alles seine Gründe.
Haben wir es hier da mit einem Soft Opening zu tun?
Ja, genau. Eine Art Soft Opening. Genau. Sowas machen wir jetzt erstmal. Aber die Leute werden auch verstehen, warum ich mir die finale Ankündigung noch für einen anderen Moment aufhebe. Das hängt dann auch mit dem Albumkonzept und dem Titel zusammen. Das ergibt Sinn. Und ja, ich bin sehr gespannt aufs Feedback der Leute. Das ist ein brachialer, harter Song, der nach vorne geht. Richtiger Hip-Hop-Vibe. Parts durchgespittet wie ein Monster. Einen sehr modernen und hittigen Yakari trotzdem in der Hook platziert. Ist auf jeden Fall eine interessante Nummer, wie man sie heutzutage nicht immer zu hören bekommt, weil da viele Elemente, würde ich sagen, auch aufeinandertreffen. Und für mich der perfekte Opener halt, ne? Und ich wollte halt so einen klassischen Opener, um erstmal mit dem Rambock durch die Tür zu kommen. Und danach geht's ganz entspannt weiter. Okay, ganz entspannt ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber danach geht's auf jeden Fall Schlag auf Schlag weiter.
Ich freue mich drauf. Ich denke, viele unserer Zuhörer werden hier auf ihre Kosten kommen, weil ich habe das Ding ja schon hören dürfen.
Du hast jetzt gerade auch das Video gesehen.
Richtig.
Was ist deine Meinung dazu?
Sexiös. Da hat der Parma wieder in die Zauberkiste gegriffen mit seinen Kameraleuten zusammen und natürlich auch keine Mühen und Kosten gescheut, so wie wir Abo Flex kennen und gern haben. Da ist mir auch natürlich vor Tagen mal wieder aufgefallen, dass der PA hier shoppen war.
Warum?
Ich sehe gerade deine neue Jacke.
Hier, ich habe noch mal von.
Was ist das denn? Oh shit, was ist das?
Was ist das?
Bruder, wenn eine Uhr so aussieht an deinem Handgelenk, ne, dann zeig mal her, dann kann die nur geisteskrank. Patek Philippe, ich geh kaputt. Der trägt einfach eine Patek Philippe, die aussieht wie von meinem Religionslehrer, die Uhr lang. Was hast du mit uns gemacht? Was ist das für eine Patek Philippe?
Das ist so zum Reinschnuppern.
So, das, hast du sie auch zum Schnupperkurs bekommen?
Ich habe mir die zum Rein. Ich will so langsam
reinkommen in den Philipp Patek Philippe.
Ja, ich habe Rolex, denke ich, jetzt abgeschlossen.
Ist jetzt nur noch Kellneruhr für dich?
Nein, ist immer noch eine geile Uhr, aber ich habe eigentlich wirklich die besten Rolex-Uhren, die man haben kann. Also mich würdest du nur noch zu einem Rolex-Kauf bewegen, wenn du mir eine
Rainbow.
Ja, so eine Sonderedition Daytona klar machen würdest zu einem guten Preis.
Oh, ich habe so Rainbow reingeschmissen, weil ich das irgendwann mal so gehört habe. Ich habe gar keine Ahnung.
Ja, aber sowas ist genau gemeint. Ja. Rainbow oder Eye of Tiger oder so.
Wo stehen solche Uhren? Erstmal ernsthaft.
Sowas kriegst du nicht. Sowas kriegst du nicht einfach so im Laden. Ich habe einmal in Barcelona in einem Juwelier gab es eine Eye of Tiger wirklich. Das ist eine Sonderanfertigung Daytona.
Ah, ist die nicht von Rocky auch teilweise?
Kann sein, weiß ich nicht. Genau. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Ja. Auf jeden Fall war die im Schaufenster. Ich so, was ist das für eine Uhr?
Ja.
Die Frau gesagt, ja, das ist schon längst reserviert, irgendein Scheich, Dubai, irgendwas, kommt die ein paar Tage abholen. Lass
das im Schaufenster stehen.
Ich habe gesagt, aber wenn Sie wollen, können Sie tragen, können Sie anziehen. Hat die mir die gebracht, durfte ich die anziehen. Und ich sage, ey, was kostet die? Er hat gesagt, ja, Liste kostet die 190.000. Ich gucke so online, ich so, oh, du findest die nirgendwo für unter 500.000. Also wenn du diese Uhr jetzt wirklich von denen verkauft bekommen hättest, zum Listenpreis. Haben die
300.000 geschenkt?
Kannst du die wirklich sofort mit 200.000-300.000 Gewinn
aber
verkaufen.
Aber ist das so, dass die dann solche Uhren, die, sag ich mal, auf dem Listenpreis 190 wert sind und die aber auch dann für 190 dementsprechend verkaufen, aber eigentlich wissentlich, dass der Graumarkt oder was auch immer dieser...
Deswegen verkaufen die das nicht an jeden.
Ja, deswegen ist ja meine Frage, die ich habe, verkaufen die das nur an Leute, die viel Geld bei denen lassen?
Die verkaufen das an Leute, die viel Geld bei denen lassen und vor allen Dingen auch an Leute, wo die wissen, dass die genug Geld haben, dass dieser Gewinn, also wenn jetzt Cristiano Ronaldo so eine Uhr kauft, der verkauft das nicht weiter, um 200.000 Gewinn zu machen, der pisst auf diese 200.000. Ne? Die geben sowas nicht an Leute raus, wo die denken, dass das noch zum Geldmachen benutzt wird. Das war die Eye of Tiger.
Ja, Eye of Tiger, die ist geisteskrank. Also von Optik her, ich habe jetzt keine, aber diese geisteskrank schön aus.
Ja, 190.000 Euro kostet diese Uhr, wenn du sie im Laden bekommen würdest, aber das gibt's halt nicht einfach so. Dort auf dem Niveau zu sein, dass die dir so eine Uhr anbieten, ja, dass du die einfach kaufst, musst du, denke ich, locker 3 Millionen Euro für Schmuck ausgegeben haben, nein, der nicht Rolex ist.
Ernsthaft? Aber nicht bei dem Händler, bei dem Juwelier sozusagen?
Da, wo du halt eingetragen damit bist, im System hinterlegt bist. Ja, also du musst dort wirklich, aber auch nicht für Rolex, ne, für andere Sachen, ne, einfach ein guter Schmuckkäufer sein, dann kriegst du sowas vielleicht auch mal angeboten zum Listenpreis.
Bruder, ich habe nicht eine einzige hochwertige Uhr.
Ist doch in Ordnung.
Nee, ich sag jetzt auch nicht, das ist echt nicht mein Spaß. Ich bin auch manchmal ein bisschen traurig darüber, bin ich ganz ehrlich zu dir, weil ich habe auch voll den Moment verpasst irgendwie so. Mm. Und irgendwann hieß es dann so, ja, jetzt sind die alle zu teuer. Dann hieß es auf einmal so, jetzt fallen die alle gerade. Ich war so immer unsicher, immer wenn ich gerade losgehen wollte. Aber ich habe es nie gemacht, ne? Ich mache meine Witze dabei manchmal teilweise, wenn ich deine Uhrensammlung sehe, weil ich die auch kenne und so. Aber ich find's auch irgendwo auf eine Art und Weise, finde ich es auch gerechtfertigt, weil es ist etwas Schönes, was man tragen kann, was einem gefällt. Und zeitgleich hat man da so wie ich es jetzt verstanden habe, dieses Game, dieses Uhren-Game, wovon ich wirklich gar keinen Plan habe, ist es so ein bisschen auch eine Anlage, so ein Stück weit. Ne? Natürlich kann man jetzt wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass jede einzelne Uhr im Wert steigt, aber irgendwo ist es auch so, man verschleudert so in Anführungsstrichen nicht sein Geld, wie aus meiner Sicht, wenn man sich jetzt eine Jacke für 3 Mille holt, die dann irgendwie irgendwann nicht mehr diese 3 Mille wert ist.
Ja, Bro, ich krieg mittlerweile oft Sachen angeboten, die für mich jetzt nicht mehr so interessant sind, weil ich halt schon viel rumliegen habe. Wenn du möchtest, wenn du sagst, ey Bro, wenn du was Gutes, Preiswertes, wo sogar vielleicht ein bisschen Gewinn und Schwankung nach oben drin ist, angeboten bekommst und es für dich selber nicht haben willst, sag mir Bescheid, kann ich dir Bescheid sagen.
Ja, ich würde mal eine so zum Reinschnuppern, aber nicht, warte ganz kurz, wir können ganz transparent mit den Leuten reden.
Ja.
Diese Uhr, die du hier als Schnupperuhr bezeichnest, welche Range?
Das ist wirklich nicht so teuer. Ja, das ist für was ist das? Diese Uhr kostet 30.000, 35.000.
Ja, will ich nicht. Will ich nicht. Kann ich nicht. Will ich nicht im Moment. Also kann ich, aber will ich nicht.
Also was für eine Range reden wir? So 10.000 bis 20.000 Euro für eine Uhr? Sowas?
Sagen wir mal 10 bis 15, würde sympathischer sein.
Ja, okay. Kann man machen jederzeit. Aber da machst du jetzt, kannst du nicht so ein geiles Ding mitnehmen, okay, wo du wirklich viel von hast.
Verstehe. Weißt du? Vielleicht sollte ich nochmal überdenken. Bring mich nicht in eine Situation, wo die Leute mich in der nächsten Folge fragen, hast du die Uhr gekauft? Nee, deswegen warte ich mal damit lieber.
Okay, aber wie sieht schön aus. Wie sind wir jetzt hier bei Uhren gelandet? War das die Brücke von meinem Video aus zum,
Ich habe dich, glaube ich, auf die Jacke angesprochen, die ich auch in meinen Erachtens als neu betrachte.
Die hast du doch in dem TikTok-Video von meiner Frau letztens gesehen.
Und durftest du dann kaufen, weil du richtig den Preis erraten hast? Ja. Aber
ich glaube sogar hier habe ich mich sogar ein bisschen verschätzt,
ja,
aber ich habe sie überredet. Diese Mann, Bruder, das klingt die ganze...
Ich möchte das wissen.
Bro,
ich möchte das wissen.
Die Leute denken wirklich langsam, dass ich so denen das aufs Brot schmiere, ne? Also wie so ein Unsympath bin.
Sag
ne?
es jetzt einfach.
Weiß nicht, das ist eine Prada-Bomberjacke. Die sollen gucken, wie viel die kostet. Ich weiß nicht, 2,5, irgendwie sowas.
Du kamst gerade rein, was hast du gesagt, als du meine Jacke gesehen hast?
Ach, schäm dich, dass du diese Jacke noch trägst.
Geil.
Ja, ja, aber was die Uhren angeht, um das auch nochmal abzuschließen, ich habe wirklich jetzt mittlerweile schon viel rumliegen, aber ich habe auch ein Problem damit, mich davon zu trennen. Ne? Also ich habe auch viele Leute um mich herum, die sagen, Alter, diese Uhr ist doch played out, verkauf die doch, hol dir was Neues, verkauf die 3 und hol die dann. Ich finde das voll wack, wenn du Uhren verkaufst, um dir was Teureres zu holen. Entweder kannst du es dir leisten oder du kannst es dir nicht leisten.
Und ja, ich verstehe das. Das
und, so, und ich weiß, dass es viele Rapper machen. So, die geben dann alles ab, damit die sich eine Richard Mille kaufen können und dann flexen die damit, als ob Ding ist. Dann verkaufen die wieder, um sich was anderes kaufen zu können.
Aber wahrscheinlich sogar mit Verlust verkaufen die, weil die es halt schnell brauchen.
Das finde ich todeswack. Wenn ich etwas verkaufen muss, um mir was anderes kaufen zu können, ist das schon kein Flex mehr. Dann ist das Gefake. Erstens. Zweitens denke ich mir einfach, diese Sachen sind ja mehr oder weniger wertstabil. Warum soll ich die verkaufen, Alter? Ich behalte die einfach, selbst wenn ich an einer keine Freude mehr habe zum Tragen, behalte ich die und irgendwann mal kann die mein Sohn tragen. Weißt du, irgendwann mal verlasse ich diese Welt und dann kriegt irgendeiner, kriegt diesen Schmuckkasten von mir überreicht und der macht das dann auf und denkt sich, verdammte Scheiße, mein Vater war ja ein richtiger Motherfucker, Mann. Was hat der hier alles gelassen?
Ja, ich find's gut, Digga. Wie gesagt, ich habe keine einzige. Ich find's auch immer geil, wenn ich so zu einem Termin gehe, wo alle so Rolex-Uhren tragen und ich habe jetzt gar keine Ahnung, so hochwertige Uhren, dann siehst du mal so meine nackten Handgelenke so blitzen. Das hat auch so einen Charme für mich selber, aber ich mag das.
Ja, das ist wie bei Tattoos. Zum Beispiel, ich habe voll lange mit dem Gedanken gekämpft, ob ich mich tätowieren lassen soll. Ich habe sogar einmal mich mit einem Tätowierer schon getroffen, der war schon da, wir haben schon alles festgehalten, und war er gerade ansetzen wollte. Ich sag, weißt du was? Nein. Und dann irgendwann ist das so gekommen, dass ich mir gesagt habe, ey, mittlerweile ist es sogar besonders, dass du kein Tattoo hast.
Voll.
Kennst du so?
Voll. Mein Vater? Boah, Bruder, mein Vater. Wenn der früher, wenn ich nur dieses Thema angesprochen habe, Bruder, nimm keinen eigentlich je Zorn auf. Das war so gleichzeitig mit Heroin für den so. Was? Tätowierung? Im Iran haben sich halt früher wirklich nur Verbrecher tätowiert. So wie, so, da gab es keine Tattoo-Kultur, so wie hier in Europa oder Amerika oder Japan.
Lot Borsi.
Ja, da waren einfach diese.
Nur die Lots.
Die Gangster waren halt einfach.
Kennst du Vahid Moradi?
Klar.
Kennst du den, ja?
Klar.
Krasser Gangster. An alle, die immer denken, dass es unter den Iranern nur Akademiker gibt, ihr könnt mal gerne Vahid Moradi googeln. Weißt du, wie der gestorben ist?
Im Knast.
Im Knast. Der hat sich irgendwie gegen 100 Leute gleichzeitig gekämpft und dann haben die den mies abgestochen. Aber es gibt die Vermutung, dass das von der Regierung beauftragt wurde.
Bruder, davon distanziere ich mich. Ich lasse ich alleine mit dieser Aussage in diesem Podcast.
Also von der iranischen Regierung. In Iran, wenn du sowas über Iran sagst, ist das keine Conspiracy. Das ist eine Conspiracy, die hier im Westen immer sehr gerne gesehen wird.
Ja.
Nur wenn du sowas über die amerikanische oder deutsche Regierung sagst, dann
Bruder,
ist das,
der
wie kommst du auf sowas?
Der hatte auch viele Feinde, dieser Vahid Moradi. Ne? Der war natürlich bei vielen Leuten beliebt, aber diese Gangkultur im Iran ist auch anders, Bruder. Die haben dann ihre Einflüsse überall und ihre Leute. Und ich glaube, der hat sich da auch mit vielen Leuten angelegt. Ich glaube, das war auch keiner, der irgendwie gesagt hat, na okay, ihr habt recht, ich gebe klein bei.
Weißt du, habe ich mit dir mal drüber gesprochen? Weißt du, wie die Gangster, also so Gangster, die einen Namen auf der Straße haben, bestrafen, wenn die überführen?
Die machen so dieses, womit man sich den Arsch abwischt, hängen die denen so um den Hals. Damals haben die das gemacht. Ich weiß nicht, ob die das heute noch so machen. Dann kommen die auf den LKW und dann fahren die durch die Straßen von denen, wo die leben.
Alter, ich habe ein relativ frisches Video gesehen. Also das ist jetzt nicht so, dass das 50 Jahre alt ist. Das ist jetzt irgendwann auf jeden Fall im letzten Jahrzehnt passiert. Ey, die nehmen dann echt, also nur für alle, die jetzt hier so in Deutschland auf diese Gangsterfilme stehen. In Iran wird sowas folgendermaßen geregelt. Wenn irgendeiner, der in seinem Viertel was zu sagen hat, gepackt wird, wird auf ein Laster gesetzt und wird genau durch dieses Viertel gefahren. Da, wo er eine krasse Nummer ist. Ja, wird die ganze Zeit geopfert. Ja, wird gefesselt auf diesen Stuhl und muss die ganze Zeit sagen, ich bin ein Hund und ich habe Scheiße gebaut, ich bin ein Nix, ich bin ein Niemand, wird beleidigt, angespuckt und so sehr erniedrigt, dass er nie wieder durch diese Straße laufen wird und auf hart macht. Das wird in Iran.
Die hängen noch so um
den
Hals.
Das macht man in Iran mit Gangster.
Die hängen dir um den Hals. Ich weiß nicht, für Leute, die aus dem arabischen, türkischen, so aus dem islamischen Raum kommen, du weißt ja, dass Muslime sich eigentlich den allerwertesten nach dem Geschäft machen, nicht mit Klopapier abwischen, sondern so mit Wasser. Und heutzutage kann man das auch so installieren, dass es so Schläuche gibt. Und
ja,
dass man, aber es gibt noch diese altmodische Methode, da steht einfach so eine Kanne einfach neben deinem Klo. Eine Kanne. Und diese Kanne hängt dir so um den Hals. Die hängt dir noch so um den Hals, so nach dem Motto, guck mal, du bist neben der Toilette. Du bist die Toilette. Hier ist der Krug. Ey, Bruder, Iran ist hart. Ja, Bruder, wir lachen jetzt darüber. Ne, im Iran ist es so, wenn du mit Drogen erwischt wirst, gibt's einfach eine Grenze. Wenn du ein Gramm da drüber kommst, bekommst du die Todesstrafe. Also wenn du ein Gramm über diese Menge bei dir gefunden wird, hast du einfach die Todesstrafe. So. Geisteskrank.
Crazy. Ja, also an alle, die auf Gangster machen wollen und mal eine Herausforderung annehmen wollen, mal eine Challenge machen wollen, geht mal nach Iran und zieht das da durch. Wenn ihr das da schafft, schafft ihr es überall. Eigentlich kannst du im Iran nur ein erfolgreicher Gangster sein, wenn du gut bist mit der Regierung.
Bruder, hör doch bitte auf, uns zu ficken. Wir dürfen nie wieder da einreisen landen.
Bruder, wann bist du denn die letzten Jahre da eingereist?
Ich war wenigstens
viermal da und ich habe mich bewusst irgendwann für den Moment entschieden, dass ich gesagt habe, meiner Meinung zu stehen.
Lass mich meinen Spaß.
Bro, du kannst im Podcast reden, es ist kein Problem, Bruder. Ich habe ein Statement bei Instagram gedroppt, was irgendwie 50.000 Mal geliked wurde und mein Cousin sagt, Bruder, auch du kannst immer noch dahin fahren, nichts passiert. Ich werde es nicht drauf anlegen, aber ich glaube, jetzt hier Minute 30 in einem Podcast, Episode 40 drüber zu reden, wird dir nicht um die Ohren fliegen.
Bruder, soll ich mal was sagen? Guck mal, du redest jetzt hier so, jetzt erzähle ich dir mal was, Digga. Ja. Lass mal deinen Cousin beiseite. Jetzt sind wir auf den Efnazizi.
Ja.
Bruder, 2010, 2011, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, Internetshop noch so gehabt.
Ja.
Bruder, kriege ich abends so einen Screenshot, einfach so kommentarlos, von Kollegen geschickt. Guck mal, wer bestellt hat. Bruder, da haben einfach Leute aus der iranischen Botschaft heraus bestellt. Aus Frankfurt heraus, aus der iranischen Botschaft, haben sich CDs und Klamotten bestellt. So, Merch, CDs, dies, das. Und dann saß ich so eine Stunde so vor diesem Screenshot, bis mir irgendwann eingefallen ist, ja Bruder, es macht schon Sinn, die leben ja in dieser Botschaft, dass das einfach deren Kinder waren, die das dann zu dieser Adresse bestellt haben. Also die Kinder von den Botschaftern, die dort arbeiten und leben, haben sich quasi die Sachen dahin bestellt.
Was aber?
CDs und Merch, alles, alles, was du dir vorstellen kannst. Ich habe einfach so einen Rundumschlag-Einkauf gemacht.
Ah, also hören die Haram-Musik.
Entweder waren es die Kinder von denen oder die andere Theorie ist, Bruder, dass Leute gesagt haben, ey, wir müssen mal den auf den Zahn fühlen. Gucken, was der da von sich gibt, der Experte.
Ja, ich bekomme jetzt hier in diesem Moment.
Just in diesem Moment.
Eine Uhr angeboten.
Zeig mal.
Ja, ich glaube, es ist nicht so die Range, in der du dich
zeig
bewegen möchtest.
Ja, Bruder.
Das ist eine sehr schöne Uhr. Das ist eine Day-Date. Neue Platin-Day-Date mit babyblauem Zifferblatt und Baguette-Stein im, also mit Baguette.
Also kriegt man Baguette dazu quasi?
Nein, diese Steine hier nennt man Baguette.
Und ach so, die da drin sind?
Ja, ja, genau.
Und was soll die denn?
Ich gehe davon aus, dass die, boah, die wird bestimmt 70, 80 kosten.
Sag deinem Kollegen schöne Grüße von Fatz. Vielleicht kann er für 20 machen.
Okay, Bro, guck mal.
Was kostet die Liste? Was
ist ich weiß jetzt nicht genau, was Day-Date Platin kostet, ja. Aber ist irgendwo, glaube ich, zwischen 70 und 80 Listenpreis.
Und, das heißt,
und wenn er mir Sachen schickt, sind die meistens auf Listenpreis.
Das
also,
heißt,
schickt
und
mir
wenn
nichts,
man jetzt weiterverkaufen würde, könnte man damit Geld machen?
Wenn du die jetzt zum Listenpreis kaufen kannst, dann wahrscheinlich nicht.
Ja, okay.
Weißt du? Also, dann musst du die kaufen und liegen
und die
lassen.
Die hast du aber schon.
Nein, aber ich hab zwei Day-Dates, aber nicht die.
Aber diese Range von Uhren hast du.
Bruder, machst du das extra?
Nein, ich will, ich mein's ernst.
Ja, habe ich ein paar.
Wir müssen mehr über Abu Flex erfahren, Bruder. Du hältst in letzter Zeit sehr bedeckt.
Komm bald,
Abu
Bruder,
Flex.
Ich werde bald, wenn das Haus komplett fertig ist, werde ich einmal den Abu Flex to the fullest geben. Dann dürfen die einmal alles sehen. Und
hast
dann
du,
auch
hast
auch
du
nie
auch,
wieder.
Kennst du noch Prince von Belair? Die hat nur so einen Butler einfach.
Jeffrey.
Hast du auch einen Butler zu Hause?
Nee, aber wir haben jetzt ein Au-pair-Mädchen zu Hause.
Echt?
Ja,
seit
ja.
Wann?
Seit ein paar Wochen.
Okay.
Aber ist cool. Das haben wir. Ey, yo, ich habe ein kleines, unangenehmes Thema, was ich leider Gottes nochmal anschneiden muss. Ich glaube nicht, dass wir Lust drauf haben, uns jetzt noch viel im Podcast mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber es ist halt so, ne? Der gute alte Flizzy ist jetzt richtig warm gelaufen. Wir sind irgendwie Hauptthema im abendlichen Twitch-Stream alle zwei Tage. Und ich glaube, der hat Bock bekommen. So, ne? Und deswegen, jetzt, wie siehst du das? Wie blickst du darauf? Hast du noch irgendwas Abschließendes dazu zu sagen? Liebe Grüße auch an alle, das ist jetzt kein Anstacheln. Ich denke, wenn ich es nicht aufgemacht hätte, hättest du es gleich aufgemacht. Wir müssen das nochmal kurz abhaken. Wie gehen wir jetzt damit um? Schließen wir das ab? Reden wir nicht mehr hier im Podcast drüber? Scheißen wir auf das Thema und jeder macht für sich selbst seine Sache draus? Oder was geht ab?
Ja, Bruder, ich habe das noch nie so gehandhabt, dass ich jetzt immer so lange und so ausführlich über andere Leute in Podcasts oder überhaupt in der Öffentlichkeit so viel geredet habe. Wenn, dann hat man das damals mit ein paar Punchlines geklärt oder auch wenn man sich mal begegnet ist, hat man das geklärt. Das kam auch schon öfter vor. Deswegen ist das für mich erstmal abgeschlossen, Digga. Für mich ist da gibt's nichts zu besprechen, da gibt's nichts mehr zu sagen, da gibt's auch nichts, was ich jetzt argumentativ widerlegen möchte oder sonstiges. Deswegen, das Thema ist für mich vorbei. In der Öffentlichkeit werde ich mich da jetzt erstmal nicht mehr zu äußern, also beziehungsweise in unserem Podcast. Andere Öffentlichkeiten meide ich gerade so jetzt, wo ich jetzt irgendwo in einem Interview sitze oder so. Deswegen ist das für mich beendet und vielleicht sieht man sich irgendwann so, wie er sagt und dann schauen wir weiter. Ne? Dann kann man reden oder auch alles andere dann in, werden wir dann sehen, was passiert.
Ja, also von meiner Seite aus gibt's auch nicht viel zu sagen. Ich finde einfach nur schade, dass diese, wie soll ich sagen, wie nennt man das? Die Historie dahinter immer so verzerrt in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Ich bin nie scharf auf Streit gewesen, Flair. Das weißt du auch ganz genau. Diese Aggressionen sind nie von mir gekommen. Du hast es über 4-5 Jahre hinweg nicht hinbekommen, deine Homies zu respektieren, die dich immer wieder darum gebeten haben, keine komischen Sachen in meine Richtung zu droppen. So, ich habe meine Homies respektiert. Ich hätte schon nach dem ersten Mal irgendwas Dummes öffentlich machen können. Habe ich nie gemacht. Ich habe es auch beim zweiten Mal nicht gemacht. Ich habe es beim dritten Mal nicht gemacht. Ich habe es beim vierten Mal, glaube ich, nicht gemacht. Ich habe so oft mit Roos und den Jungs geredet und einfach nur drum gebeten, dass von deren Seite aus dafür Sorge getragen wird, dass du klarkommst und nicht immer wieder ins selbe Fettnäpfchen trittst. Und dann ist irgendwann die Situation gekommen, wo ich gesagt habe, komm, ich hole jetzt mal aus. Habe ich einmal gemacht. Aber alles, was davor war und alles, was auch danach war, kommt jedes Mal und immer wieder von dir, Digga. Auch hier im Podcast, wir haben in einer Episode, ehrlich gesagt, über deinen Erzfeind Bushido gesprochen und ihn auch gut kritisiert. Und im Rahmen dessen kam so diese Geschichte bei dir in der Wohnung auf den Tisch. Und wir haben halt keine coole Vorgeschichte miteinander. Wir sind jetzt keine Freunde. Dementsprechend, klar, wenn ich über dich rede, hat das immer einen negativen Beigeschmack irgendwie. Vater hat ja auch eine kleine Historie mit dir. Das ist da kurz durchgeschimmert. Aber dann wieder in DMs reinzusliden und Gewalt anzudrohen und wenn wir uns sehen und dies und das. Ich habe dir gesagt, was ich davon halte, wenn du so redest, Alter. Und das ist so völlig überzogen und völlig ist auch nicht, hat auch nichts mit der Realität zu tun, hat nichts mit Dingen zu tun, die du tatsächlich vorhast umzusetzen oder irgendwann mal auch umsetzen wirst. Hast du Bushido bei Wer wird Millionär gesehen?
Ja, der wird ja kein Millionär mehr. Der ist schon Millionär, der gute Herr.
Und wie der 500.000 für sein Ego in den Sand gesetzt hat.
Ich habe das nur auf TikTok danach gesehen. Das war schon hart, Digga. Aber ja, vielleicht wollte er einfach allen zeigen, dass er die Million knackt für einen guten Zweck. Und hätte ich ihm auch gegönnt, weil es für eine gute Sache ist. Aber, weiß ich nicht, ist dann halt so gelaufen. Ne?
Ist so gelaufen.
Aber auch irgendwie alles nicht so spannend. Ich muss da ganz ehrlich zu sein. Ich finde, ich weiß nicht, ne, vielleicht, ich bin einfach altmodisch in der Hinsicht und ich bin auch hängen geblieben in der Hinsicht und das ist total wertfrei und so, aber ich habe mal ein paar Mal bei so Formaten mitgemacht mit Fernsehen hier so. Mhm. Keine 1A-Medien.
Du hast zwei Dings damals mitgemacht, ne?
Bei dieses Vox,
Cover
bei,
My Song oder
dann
was?
Dann war ich mal bei WDR ein paar Mal, dann war ich bei ProSieben mal, bei so einer Folge, die quasi in diesem TAF-Format ausgestrahlt worden ist und so. Bruder, und ich habe gemerkt, auf jeden Fall, da ist natürlich ein ganz anderes Publikum, was man bedient, ne, was dann dazukommt. Und das ist auch nicht so, dass man irgendwie sagt, ey, das kannst du unterschätzen. Im Gegenteil, das ist was ganz anderes, auch wenn Leute immer glauben, ja, Fernsehformat ist tot und so. Das gibt es immer noch sehr viele Leute.
Er kennt dich ganz andere Leute draußen so, auf der Straße.
Und so, das erzeugt auch was anderes bei den Leuten. Die sehen dich dann so mit anderen Augen. So. Das ist nochmal so ein Format, Fernsehen, TV, das ist so, das setzt dem...
Das ist die Kirsche auf der Torte.
Die Kirsche auf der Torte, so mäßig. Aber ich finde, es gibt so Formate, die kann man machen und es gibt Formate, die sind einfach keckhaft so. Oder, und ich meine das nicht böse, wirklich, ich schwöre dir, ich respektiere Echo. Als Menschen und auch als Geschäftsmann und auch als Rapper, wirklich in jeder Form. Aber ich finde seine Auftritte im TV schon oft sehr grenzwertig, wo ich sage, das würde ich persönlich nicht machen. Ich persönlich würde das nicht machen. Aber ich finde, irgendwie auch auf der anderen Seite, weißt du, ich will ihm auch halt nicht so diskreditieren mit dieser Aussage, deswegen will ich auch noch was Positives dazufügen. Irgendwie passt es auch zu ihm, weil er so ein bisschen so, ich weiß nicht, so, er hat nie Street-Rap verkörpert, er hat nie irgendwie, er stand für mich auch ganz lange, ich wusste ihn gar nicht einzuordnen. Später so, weißt du, war er jetzt der Ghostwriter, war er jetzt der, so, und das hat, ich finde bei Echo, das ist so, der ist aus dieser Hip-Hop-Bubble so rausgeschossen, so. Mhm. Der ist so in dieser, ich kann ihn gar nicht mehr greifen, so. Ist der jetzt bei den Schlagerleuten, ist der jetzt bei den Kölnsch, ist der jetzt ein Kölsch Jung, ist der jetzt so bei diesen Karnevalsfesten? Das erschließt sich mir nicht mehr so.
Ich weiß es auch nicht. Also Echo war damals, zu meiner Jugend, der war ja quasi mein Entdecker, kann man so sagen, war das auch jemand, den ich regelmäßig auf dem Schirm hatte, ne, und auch so jede Albumperiode mitbekommen hatte. Und dann kann ich mich dran erinnern, irgendwann, ich glaube, das war 2010, 2011, da hatte man so eine Tape-Reihe gemacht, Freezy Boumaier oder so. Da war ich auf einem auch vertreten gewesen. Und die hatte der noch gedroppt so und danach war er einfach nicht mehr auf meinem Radar mit seiner Musik an sich, mit seinem, ich glaube, was nochmal so Hip-Hop-Bubble-mäßig richtig aufgeploppt ist, war dieses Ding, was er dann mal mit Haft gemacht hat, wo die dieses Menace-Ding am Anfang nochmal, weißt du, da gab es noch so ein paar Ausbrüche, wo du den Hip-Hop-Szene-mäßig nochmal geil wahrgenommen hast und danach, ich weiß nicht, ob er es bewusst, gewollt, ungewollt, war er einfach nicht mehr da so, ne, weder inhaltlich noch rapmäßig so, dass das irgendwie jetzt Szene intern betrachtet interessant gewesen ist. Kann aber auch sein, dass er sich bewusst dafür entschieden hat, dass er gesagt hat, weißt du was, ich mache jetzt diesen AB-Promi-Film so. Das ist etwas, wodurch ich mich auch irgendwie von den anderen Rappern und von der Hip-Hop-Szene abheben kann.
Und mein Ding einfach damit machen
kann. Da auch mein Ding machen kann und das dann vielleicht auch jetzt, ich sag da gar nicht, dass da eine politische Agenda hinter ist, aber vielleicht auch unterbewusst dieses, ey, zu zeigen, ey, ich kacke auch drauf, ob ich innerhalb eurer Szene jetzt noch diese Meter mache, die ihr erwartet. So, ich bin in diese Welt reingegangen.
Wo du jetzt sagst, ich glaube, ich habe sogar mal 8 Bars für irgendeinen Song von ihm gemacht.
Auf diesem Freezy Boumaier-Ding, glaube ich. Da hatte der viele Leute drauf.
Ja,
ich habe ihn ja, seitdem wir damals miteinander gearbeitet haben, nie wieder gesehen. Aber ich war auch auf diesem Tape irgendwie drauf.
Ich habe
ihn
einmal in meinem Leben gesehen. Das war ein Tag, bevor dieses Türkenquote rauskam. Dann hat er mir das Video gezeigt und den Song. Ich habe gedacht, das ist ein Hit. Ist auch richtig abgegangen, der Song. Türkenquote, Türkenquote.
Das ist das, wo Sinan hinter ihm herläuft, oder?
Kann sein.
Ist das nicht als halt die Fresse? Nein, das ist ein anderes. Ich rede von dem, wo die so durch Dings laufen und diesen Olli Pocher-mäßigen Typen kurz verprügeln.
Nee, das nicht.
Und Hakan Abi und Sinan laufen hinter dem her. Das habe ich irgendwie keine Ahnung. Ich weiß nicht.
Aber wie gesagt, ich habe persönlich, wenn du mich jetzt nur nach meinem persönlichen Gemüt ihm gegenüber fragst, habe ich Love für Echo.
Ja, ich habe ihn halt seit damals nie wieder gesehen. Ich kenne ihn halt aus einer ganz anderen Zeit und ich war auch damals einfach ein Kind, ein junger Typ noch, der so irgendwie selber rappen wollte und sich irgendwie aber auch noch dachte, Alter, das sind alles meine Superstars und ich hänge jetzt auf einmal mit denen im selben Raum ab, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, so mäßig. Dementsprechend konnte ich auch meinen Anspruch und das, was ich als Rapper machen wollte, damals noch gar nicht vertreten, Alter. Ich war voll nervös, wenn ich in der Nähe von diesen Leuten war.
Ja, Bruder, du warst auch wirklich, muss man die Wahrheit sagen, auch wenn du vielleicht für dein Alter dann schon zu dem Zeitpunkt reifer warst als andere Leute in deinem Alter,
war
am Ende warst du ein Kind, Digga. Am Ende warst du ein Kind zwischen Erwachsenen.
Ja.
So, das ist ja jetzt der Real Talk, so, ne? Und ist klar, dass man da irgendwie anders guckt. Wenn ich mir überlege, so damals, so kennst du auch immer als 11, 12, 13-Jähriger, wenn so ein 18-Jähriger zu einem gesagt hat, ey, was geht ab? So, man hat sich voll cool gefühlt, dass ein 18-Jähriger überhaupt sich so die Blöße gibt, dich zu grüßen. Und wenn man dann noch mit denen im Raum war, hat man sich unbewusst automatisch, obwohl man so cool wie möglich sein wollte, so unauffällig wie möglich, so auffällig und dumm wie möglich verhalten. So, ne? Ganz ja. Natur der Sache so.
Ja.
Deswegen denke ich, da musst du, kannst du abhaken.
Heute haben wir wieder unseren Werbepartner Finanzguru am Start. Und wer könnte da mehr im Thema sein als meine Wenigkeit, PA Sports und der Immobilienexperte, Unternehmer und Sparfuchs Bart.
Jawohl, Leute. Aber auch als Finanzprofi kann es natürlich jedem mal passieren, dass der Überblick über die Finanzen etwas flöten geht. Da kann einem die Finanzguru-App helfen, die Kontrolle über die Kohle zu behalten. Die App ermöglicht es, Konten, Kreditkarten, Depots und Kryptobörsen zu bündeln, sodass man alle Einnahmen und vor allem die Ausgaben immer im Blick behält.
Ja, voll. Böse Überraschungen auf meinen Konten sind auch gar nicht mein Ding und trotzdem habe ich keinen Bock, ständig auf die Zahlen zu glotzen. Was das angeht, analysiert Finanzguru Plus für nur 2,99 im Monat dein Kaufverhalten und hilft, überflüssige Verträge zu kündigen. Denn wenn da mal was untergeht, wird ein Abo-Flex auch schnell zu Abo-salzig.
Und FARD wird nicht gerne zu Efnasisi.
Ja, auf jeden Fall.
Mit Finanzguru Plus erhältst du zudem Budgetanalysen und den ein oder anderen Finanztipp. So behältst du die Kontrolle über deine verfügbaren Einnahmen, bekommst Budgetvorschläge und detaillierte Einblicke in dein Kaufverhalten, mein Lieber.
Jetzt habt ihr die Chance, Leute. Ladet die Finanzguru-App herunter, verknüpft euer Konto und klickt auf das Profilbild oben rechts auf dem Homescreen, um den Gutscheincode einzugeben.
Mit dem Code GERMANY könnt ihr 3 Monate lang Finanzguru Plus kostenlos nutzen. Also Freunde, immer schön auf die Kohle achten. Alle Details auf finanzguru.de und in den Shownotes. Ihr wisst Bescheid.
Ja, gut.
Schuhe an?
Na, Bruder, ich küsse dein Herz, Alter. Du machst die Leute auch hinein, Bruder. Das ist ein ganz normaler Air Force One.
Ich schieb das so auf eine Frequenz.
Bruder, ich mach bei den Air Force Ones auch sowieso, zum Beispiel, das ist jetzt überhaupt kein, das ist jetzt was ganz Normales, finde ich, aber ich gehöre jetzt nicht zu den Rappern, der, nachdem die zweimal schmutzig geworden sind, sich sofort neue kauft.
Nee, das weiß ich.
Ich sammle die zum Beispiel ganz oft auch und bringe die dann, wenn ich meine Mutter besuche, mit, weil die macht das voll krass so, die gibt mir die zurück, als ob die neu wären, kennst du?
Ja, ja.
Und ich bin dann gar nicht so, dass mir das, dass ich sage, nein, das ist so ein alter Air Force One, ich mach den jetzt nicht nochmal sauber und trage, ich mach das gerne, weil privat trage ich auch gar nicht diese komplett neuen Weißen so gerne, obwohl das ist jetzt gerade ein komplett neuer Weißer, aber da habe ich auch lange mit mir gerungen, bis ich gesagt habe, ich trage den. Ich trage dann lieber meine gewaschenen, abgeranzten so an normalen Tagen.
Was ich richtig gerne trage und davon gibt es nicht so geile, ist so Jogginghosen, die unten so ein Bündchen haben, so quasi wie so
hasse ich.
Ehrlich?
Ja, ja. Bruder, weil du kannst die nicht über die Hose tun. Das macht mich wahnsinnig.
Das ist das Geilste. Dann dazu brutale Nikes. Bruder, Nike Air Max kann man nur so tragen.
Ehrlich?
Man darf niemals die Hose auf die Schuhe fallen lassen. Das, die dürfen niemals den Schuh verdecken. Wenn ich das sehe irgendwo, dann denke ich mir, boah, wie eklig ist dieser Mensch.
Das ist Nike.
Dann kriege ich so richtig, da schaltet sich bei mir so was Neues frei. So, ne? Wenn ich sehe, dass einer so eine breite Hose hat, dass die Nike-Schuhe verschwinden darunter, boah, da kriege ich Ekel, Alter.
Das ist sowieso, Alter. Ne? Das ist echt, also ich weiß, du bist noch weiter weg davon als ich, aber und du denkst wahrscheinlich, ich bin jemand, der voll drin ist, aber ich bin sowas von raus, was aktuelle Fashion angeht. Das ist auch so, ich habe auch immer das Gefühl, dass ich bei diesen Sachen den Trends immer, wie soll ich sagen, nicht hinterher renne, aber entweder zu früh oder zu spät bin. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, damals...
Das legendäre MCM-Outfit.
Nein, warte, lass das mal komplett weg. Ich rede von viel, viel früher, meiner Jugend, wo Bushido gerade kam und die ersten Kennex dann, enge Hosen, G-Star, Kragen hoch. Da lief ich rum wie der Hip-Hopper vor dem Herrn, so. Mhm. Oversized Tees und dies. Und das, was heutzutage eigentlich wieder voll in ist, was als fresh und cool gilt, war so damals in meiner Jugend, wo ich es getragen habe, Alter, du läufst rum wie ein Alien, mach das nicht, warum trägst du sowas? Und da war so, ey, du musst enge Hosen tragen und du musst Kragen hoch und Lederjacke und ich so, Wallah, es gefällt mir nicht, Lan. Und dann, als ich irgendwann mal so in dieses Alter gekommen bin, wo ich mich selber damit unwohl gefühlt habe und gesagt habe, Alter, muss ich jetzt mal anfangen, wie ein Mann zu kleiden, dann wurden auf einmal alle Männer zu Jugendlichen um mich herum und das hieß dann, ich habe keine Ahnung von Mode, weil genau das, was ich in meiner Jugend getragen habe, auf einmal voll cool gewesen ist und jetzt laufen eigentlich alle, die Ahnung von Mode haben, die jetzt als Hip und als Fashion gehen, laufen genauso rum, wie ich mit 15 rumlief. Fertig aus. Bruder, wenn ich mir diesen Asch, kennst du den Aschraf?
Ja.
Der dieses 6PM?
Ja.
Bruder, wie trägt er seine Hose?
Ey Bruder, aber wie trägt er seine Oberteile? Die tragen so kleine, kurze Jacken und dann so breite Hosen, die so vor dem
Bruder, und wenn du dich dann auch, das ist ja das Schlimmste, wenn du dann dich darüber lustig machst oder so, dann werden Leute richtig spicy sagen, rede nicht über Sachen, von denen du keine Ahnung hast. Ja, sorry, Alter, Bruder, ich lief so mit 14 rum und die Leute haben mich abgefuckt deswegen. Sorry, dass das, was ich mit 14 gemacht habe, heute als Trend gilt oder dass du nur ein modeaffiner Typ bist, wenn du die Trends dickst und weißt, zu welchem Zeitpunkt du das irgendwie wie tragen musst. Aber was ist das für eine geisteskranke Scheiße, Mann?
Ich finde das eher so faszinierend und lustig. Bruder, ganz ehrlich, ich meine das, ich werde jetzt keine Namen nennen, weil diese Leute haben mir alle nichts getan, ne?
Ja.
Aber in Deutschland, ne, Leute, die so hier Mode verkaufen und so die irgendwie die Typen sind, die so diese Mindsets in die Leute reinpflanzen, die sehen aus wie die letzten Opfer, Bruder. Die sehen aus wie richtige Keks. Also, sorry, wenn ich das so sage, ich bin jetzt auch keine Koryphäe vom Aussehen her, aber ich schätze mich so im gesunden Mittelfeld ein. Ganz bewusst sage ich das so, ganz selbstbewusst. Ich bin im gesunden Mittelfeld. Man wird nicht sagen, wenn ich in einen Raum komme, oh mein Gott, wie hübsch ist dieser Mann. Aber man wird sich auch nicht vor Ekel wegdrehen und sagen, scheiße, wie hässlich ist der. So, ich kann dann durch meinen Charme glänzen, durch meine Attitude, kann ich viel wettmachen. Aber diese Leute, Bruder, das sind richtige Fische, Alter, teilweise. Ne? Die sehen richtig aus wie so Leute, die halt, sorry, wenn ich das so von oben herab sage, wie Leute, die in der Schule geopfert worden sind. Und die sind jetzt so die Hippen, die Modernen, wo ich mir denke, teilweise, Dicker, wenn du so rumläufst, darf ich auf gar keinen Fall so rumlaufen. Aber ist ja irgendwie so, keine Ahnung.
Ja, es ist, das ist es ja. Ne? Man könnte aus dem Nähkästchen plaudern, aber dann wirkt das auch so verbittert oder als ob man den Leuten irgendwas nicht gönnen würde oder so. Aber das ist halt, es ist halt wirklich so. Wir kommen halt wirklich aus einer anderen Zeit, auch in vielen Bereichen. Ne? Allein wie die acten und wie die sich verhalten, wenn du mal in den Club gehst. Ich war jetzt lange nicht mehr im Club, aber das ist auch schon vor 3-4 Jahren so gewesen, wenn ich mal mit den Jungs auch nochmal abends rausgegangen bin. Alles, was damals uncool war, ist heute cool. Und alles, was in meiner Zeit cool war und dementsprechend auch immer noch für mich cool ist, weil ich passe mich ja nicht den Trends jedes Mal an, mein Kopf ist mein Kopf, gilt heute als uncool. Damals war klar, wenn du als ernstzunehmender Typ in einen Club gehst, du tanzt, springst jetzt nicht auf der Tanzfläche rum und machst voll den Turn-up, du bist auf entspannt, Gentleman-like irgendwo in der Ecke. Es geht jetzt auch nicht um dieses böse Gucken und so. Du sitzt am Tisch, du verhältst dich.
Eleganz.
Bruder, das ist heute größte, uncoolste Scheiße, Bruder.
Bruder, ich bin so raus aus Club.
Du musst mittendrin sein und du musst springen und du musst tanzen und das. Ja, Bruder, ich komme aus einer Zeit, Bruder, wenn du dich so verhalten hast, Bruder, hast du vom Club Schläge bekommen. Dann. Was soll ich machen, Alter? Ja, und genauso, wenn du dich so angezogen hast, wie gesagt, ich habe mich mit 14, 15 Jahren so gekleidet und das war so, ey, das ist in einer bestimmten Range, in einem bestimmten Umfeld wirst du mit diesem Klamottenstil niemals ernst genommen, so, ne? Und das ist die Zeit und das Leben und meine Jugend, die mich geprägt hat. Und jetzt auf einmal laufen die alle so rum und sagen, das ist der Shit. Und ich fühle mich einfach verarscht. Kennst du so? Man fühlt sich einfach verarscht.
Ja, ist doch, Bruder, ich habe gar keine Ahnung mehr von
Kuss. Und vor allem ist es ja noch nicht mal, vor allem, das ist ja das Krasseste. Alles, was in ist, ne? Ob du bei Mode davon sprichst oder ob du auch bei Mucke reingehst. Die tun alle so, als ob die so einen Sinn für Ästhetik haben, obwohl der einzige Skill darin liegt, einfach nur rechtzeitig bei Kanye West dir anzugucken, was er anzieht. Also da ist ja nicht, Alter, wo ist denn, ist das Kunst? Also jetzt zu gucken, okay, warte mal. Guck mal, der trägt gerade so, dann wird das ungefähr in 2 Jahren in sein. Okay, wenn ich jetzt diese Jacke trage, die dieser Typ aus...
Das war schon immer so.
Ja, okay,
damals aber, die Leute mit diesen Irokese-Haarschnitten, Digga, wie sahen die aus, die Opfer, mit so Federn hinten drin und so. Kennst du diese Zeit noch? Oder die Typen mit Buffalos, Bruder, was waren das für Menschen? Wo kamen
ja,
die her?
Aber guck mal, das Gleiche ist auch bei Musik. So, du wirst von einer bestimmten Bubble, ne? Ich glaube, haben wir das letzte Mal auch in einem, ich glaube, ich habe das sogar hier im Podcast schon mal gesagt. Du wirst so als aus dieser bestimmten Range heraus, aus der auch der ein oder andere Künstler kommt, den ich bei mir auf dem Label habe, und die machen alle das, was sie machen, super. Aber du wirst bei denen nur als krasser Künstler wahrgenommen, wenn du es schaffst, etwas, was in Amerika am Start ist, gut zu adaptieren. Oder das ist so der Anspruch an Kunst. Wenn du das gut kannst, dann bist du krass. Wenn du jetzt irgendwie Bars rappst oder irgendwie auf einem 95 BPM zu viel, da bist du hängen geblieben. Du bist nur cool, wenn du schaffst, irgendwie Travis gut nachzuahmen oder in seine Richtung zu kommen. Aber Bro, das ist doch auch nur irgendwie, weiß nicht. Also Frankreich ist ja krass und krasser als Deutschland, weil die ihren eigenen Scheiß gemacht haben. Natürlich, das ist auch irgendwie bestimmt von New York und Amerika beeinflusst, aber die haben irgendwann mal geschafft, ihren eigenen Spirit und ihre eigene Note da reinzubringen.
Auch die Engländer, auch die Holländer, auch die Belgier, alle haben es geschafft. Alle haben den Deutschen den Rang abgelaufen und die waren alle hinter deutschem Hip-Hop. Alle. Vielleicht Franzosen
hat
nicht.
Hat Deutschland eine eigene Note oder lüge ich, wenn ich jetzt gerade sage,
Franzosen,
dass die eigentlich...
Die Franzosen nicht, die waren immer schon eigentlich den Deutschen voraus. Also ich kann mich noch erinnern, damals 2010, 9 und so, als wir alle hier nichts verkauft haben und nur gefühlt so irgendwie Bushido und Sido, dadurch, dass sie immer bei MTV und Viva waren, Platten verkauft haben, hatte Darko immer zu mir gesagt, schöne Grüße an Darko, er versteht das überhaupt nicht. Er sagt, in Frankreich gibt es 20, 30 von dieser Größe, von dieser Rappern, die diese Größe besitzen, dass sie alle Stars sind. Hier gibt es nur 1, 2 Stars und danach kommt nichts mehr. Danach ist so der Markt schon so zu voll für die so. Und das war schon, wir reden hier von vor 15 Jahren und davor waren die Franzosen uns schon voraus. Aber die Engländer, Bruder, die hatten so einen Krüppelsound, Bruder, die hatten so ein, kannst du noch, blinde beide lies. So.
Aber das hängt, glaube ich, auch mit deren Sprache zusammen. Deren Sprache macht denen viele Türen auf.
Als die Kanaken nach England dieses Rap-Ding immer mehr an sich gezogen haben, dadurch haben die sich so einen eigenen Sound kreiert. Dadurch haben die dieses Grime-Ding irgendwann genommen, haben das so für sich genommen und auch immer street und geil gemacht. Die Holländer, Bruder, die Holländer haben früher alle auf Englisch gerappt, so komisch, Digga, so ganz komisch. Ich weiß noch, ey, wirklich, das war gar nicht ernst zu nehmen, was die Holländer gemacht haben. Wenn du dir heute die Holländer anguckst, Bruder, oder ansiehst oder anhörst, die haben
ein Spirit.
Die haben ein eigenes Spirit. Und die Deutschen sind, Bruder, 1:1 immer eine Kopie. Und diese 1:1 Kopie ist immer maximal erfolgreich.
Ja, das ist crazy. Und ich finde das einfach nur voll anmaßend, dass dann diese Leute, die diesen Sound performen, so von oben herab sagen, wir wissen, was künstlerisch krass ist und ihr Oldschool. Sag, Bruder, wir können uns darauf einigen, dass wir alle gleich scheiße sind, wenn du möchtest.
Ich hab mal so letztes Mal einen Kumpel gefragt, Digga, was denken die Franzosen eigentlich, wenn die so sehen, dass die Deutschen auch plötzlich so Skibrillen tragen und Handschuhe tragen und eigentlich diesen Franzosen-Style, den die Franzosen so reingebracht haben, die sagen, die denken, das ist hier auch so. Also die gehen gar nicht davon aus, dass sie das biten. Die denken, das sind auch Ghetto-Jungs, die machen das auch so.
Nee, die biten das. Ja, was soll ich dazu sagen?
Aber ey, Bruder, wie gesagt, es ist auch okay, weil am Ende ist es auch cool. Ich will mich auch gar nicht davon freisprechen, dass wir nicht gerne Buba gehört haben, wie der so Sachen ausspricht und die dann auch versucht haben, so eklig wie möglich auszusprechen. Man muss den Jungs auch schon so lassen, ey, ist okay so, weißt du, weil wenn du da so immer so ein bisschen dich inspirieren lässt von und dann so deine eigene Suppe daraus kochst, finde ich das auch völlig legitim. Nur natürlich gibt es einige Fälle in Deutschland, Bruder, wo du sagst, echt, Digga, meine Fresse, Digga, Alter, halt deine Schnauze so. Wir haben es verstanden, du bist ein Minimi von irgendwem, aber selbst da, Bruder, weißt du, don't hate the player, hate the game, so. Nach wie vor. Es gibt ein gutes Sprichwort von einem guten Freund von mir, mit dem ich manchmal Fußball gucke. Immer wenn ich mich aufrege, und der merkt so, das ist so sinnlos, das ist so ein älterer, so ganz entspannter Typ, ein Handwerker. Bruder, der hat schon alles erlebt. Der hatte schon Firmen mit 100 Angestellten. Dann war der mal pleite, dann war der im Gefängnis, dann war der wieder draußen, hat wieder eine Firma mit 100 Angestellten gehabt und so ein Typ ist das, ne? Mhm. Dann sagt er immer so, ach, fahrt, reg dich nicht auf. So richtig in die Tonlage. Dann schnippt er immer seine Kippe ab. Der raucht Kippen ohne Filter, diese ganz schlimm Kippe, ne? Reg dich nicht auf. Nur Huren und Politiker dürfen alles. Merkt ihr das? Immer wieder kommt dieser Spruch und ich finde den irgendwie geil. Nur Huren und Politiker dürfen alles. So. Hat er recht?
Geil. Das ist ein sehr krasses und schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich finde, dass du deinen inneren Goethe nochmal in der letzten
auf den
letzten Metern hier rausgeholt hast. Und hat mich gefreut, dass wir hier zu unserer vorletzten Folge vor unserem Staffelfinale und der kleinen Winterpause, die wir einlegen, getroffen haben. Und in ein paar Tagen gerne wieder. Und das war Episode 39 Made in Germany. Und peace out.
Danke an alle. Danke an mein Team. Danke an PA. Danke an die Zuhörer. Ihr seid sexy.